The Pioneer Morning Briefing mit Carina Mössbauer.
Guten Morgen, mein Name ist Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 1. September. Kanzler Friedrich Merz wollte verschnaufen im August. Aber eine Schonzeit war auch die Sommerpause nicht wirklich. Trotz seines mobilen Büros am Tegernsee gab es Häme angesichts der medialen Kanzlerabstinenz. Eine neue Work-Life-Balance wurde unterstellt. Darf der das? Fragte der Stern. Dazu die Nachrichtenlage, Rekordtemperaturen mit Hitzetoten, Wassermangel im Rhein, Sprengstoffdrohnen, unbequeme Landtagswahlen vor der Tür und immer neue Beliebtheitstiefstände.
Willkommen zum RTL-NTV-Trendbarometer.
Wie NTV hier berichtet.
Friedrich Merz hat in den letzten Wochen die schlechtesten Umfragewerte gesammelt, die jemals ein Kanzler in Deutschland hatte. Und die Union lag in den Umfragen weit hinter der AfD.
Sicher. Aus Merz-Perspektive im Maschinenraum muss sich Regieren wie im Schleudergang anfühlen. In Zeiten geopolitischer Umbrüche und wirtschaftlicher Abstiegsszenarien. Entsprechend bewegt Merz sich emotional bisweilen zwischen Desillusion, Trotz und Resignation. Und er lässt die Republik punktuell auch an seinem Seelenleben teilhaben. Der Kanzler sieht sich ungerecht behandelt. Seinen Missmut hat er auch im ZDF-Sommerinterview durchblicken lassen.
Sie zeigen immer nur diejenigen, die Kritik an mir äußern. Sie zeigen selten diejenigen, die mal sagen, es ist genau so. Das war mit den kleinen Paschas schon vor vielen Jahren so. Sie zeigen immer diejenigen, die es kritisieren.
Merz' trübe Gefühlswelt ist dem Dasein im politischen Durchlauferhitzer geschuldet. Vielleicht ist das Lamentieren manchmal auch berechtigt. Aber der öffentliche Dauerbeschuss ist sicherlich nicht singulär. Der war nämlich auch seinen Vorgängern bekannt, zum Beispiel Gerhard Schröder, der erst nachträglich Anerkennung als Reformkanzler fand. Auch er stand von Tag 1 seiner Kanzlerschaft an im Feuer. Dabei wurden seine Agendapläne erst ab Ende der Legislaturperiode konkret. Vielmehr wurde ihm genau das vorgehalten, dass er eben kein Konzept für die Herausforderungen von Wirtschaft und Arbeitsmarkt habe. So einige Hürden, die schon Kanzler Schröder sein Politikerleben erschwerten, könnten auch aus dem Drehbuch der Kanzlerschaft Merz und aktuellen Schlagzeilen stammen. So werden der Merz-Koalition oft laienhaftes Handwerk, ungeschickte Kommunikation und Streitereien vorgehalten. Déjà-vu und ob. Denn auch Schröders rot-grüne Regierung geriet schnell nach Amtsübernahme in Verruf. Statt Reformen gab es Pannen. Als Ursache für das Dilettantentum galten mangelhafte interne Abstimmungen im Kanzleramt, überforderte Minister, Eitelkeiten und Reibungen zwischen Schröder und seinem Finanzminister bzw. SPD-Parteichef Oskar Lafontaine. Der Streit zwischen den beiden Alpha-Männchen über die richtige Ausrichtung in der Wirtschafts- und Steuerpolitik gipfelte nur ein paar Monate nach der Vereidigung schließlich in Lafontaines effektvollem Rücktritt.
Der Grund meines Rücktritts ist das schlechte Mannschaftsspiel, das wir in den letzten Monaten geboten haben. Das Herz wird noch nicht an der Börse gehandelt, aber es hat einen Standort. Es schlägt links.
Doch anstatt zu verstummen, setzte Lafontaine seine Rolle als Schröders Chefkritiker anschließend sogar als Bildkolumnist fort. Lafontaine war außerdem nicht der einzige Aussteiger. In Schröders erster Legislaturperiode verließen 6 Minister sein Kabinett. Nächstes Schmerzthema: die Medien. Denn auch die zeigten sich ungeduldig und überzogen die rot-grüne Koalition früh mit heftiger Kritik, schreibt Peter-André Alt in seinem Buch »Die Kanzler und die Intellektuellen«, erschienen im Beck Verlag. Darin steht, Schröder habe in diesen Jahren an einen Vertrauten geschrieben. Er, Schröder, müsse anerkennen, dass die mediale Öffentlichkeit in die Köpfe der Zuschauer und Zeitungsleser die Überzeugung einbrennen könne, eine Regierung sei nicht erfolgreich, arbeite dilettantisch und begehe handwerkliche Fehler. Schröder wurde zudem schnell zur Reizfigur. Mit seiner Vorliebe für Luxus, mit maßgeschneiderten Brioni-Anzügen und kubanischen Cohiba-Zigarren sowie seinem Hang zum Hedonismus war er für einige die personifizierte Provokation in der Regierungszentrale einer Republik, die von Rekordarbeitslosigkeit heimgesucht und als kranker Mann Europas gedemütigt wurde. Hinzu kamen über selbstbewusste Auftritte und schnoddrige Sprüche.
Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
Und auch auf dem Feld der Außenpolitik durchlebten die rot-grünen Koalitionäre hoch umstrittene Emanzipierungsprozesse. Die Beteiligung der Bundeswehr am NATO-Einsatz im Kosovo war 1999 nicht nur eine Zeitenwende, sie erschütterte auch das pazifistische Selbstverständnis vieler Parteimitglieder. Vor allem bei den Grünen. Sie gingen auf die Barrikaden und Parteichef Fischer bekam es beim Sonderparteitag in Bielefeld voll ab.
Und das ist der Punkt, wo Bündnis 90 die Grünen nicht mehr Protestpartei sind. Wir haben uns entschieden, in die Bundesregierung zu gehen. In einer Situation, als klar war, dass hier die endgültige Zuspitzung der jugoslawischen Erbfolgekriege stattfinden kann. Ich erinnere mich noch, nein, ich höre nicht auf, den Gefallen tue ich euch nicht.
Die Folge der Schlamassel-Streitmonate, eine Serie von Niederlagen bei Landtagswahlen ab 1999. Außenminister Fischer sprach später mit Blick auf die holprige Anfangsphase sogar von Hundejahren. Dabei stand die größte Bewährungsprobe noch bevor, die tiefgreifenden Strukturreformen auf dem Arbeitsmarkt und im Sozialbereich. Trotz massivem Gegenwind im linken Flügel der SPD zog Schröder durch. Seine Nachfolgerin dankte ihm nachträglich für seine Konsequenz und seinen Mut. 2005 sagte Angela Merkel:
Ich möchte Bundeskanzler Schröder ganz persönlich danken dafür, dass er mit seiner Agenda 2010 mutig und entschlossen eine Tür aufgestoßen hat, eine Tür zu Reformen, und dass er sie auch gegen Widerstände durchgesetzt hat.
Fazit: Was schon Schröder und Fischer erlebten, ist das Brennglas, unter dem führende Politiker und Maßnahmenpakete beleuchtet werden. Widerstände und Gegenwehr bei schmerzhaften Veränderungen. Ausdauernde Beharrungskräfte und Gegnerschaft auch in den eigenen Reihen. Und möglicherweise das unbefriedigende Gefühl, dass die Widrigkeiten im Moment nicht genügend betont und die Mühen nicht genügend anerkannt werden. Aber was am Ende zählt, ist das Vermächtnis und die Beurteilung im Rückblick. Das zeigt die heutige Rezeption der Schröder-Fischer-Jahre. Und das sollte Merz auch Ansporn genug sein. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Roderich Kiesewetter ist Oberst außer Dienst der Bundeswehr und CDU-Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Seine Analyse zum Drohnenvorfall von Leipzig hören wir gleich.
Russland eskaliert immer weiter, weil wir sie haben gewähren lassen.
Wir werfen einen Blick in die internationale Finanzpresse und gratulieren Superstar Olivia Rodrigo, die ein besonders weibliches Event auf die Beine gestellt hat.
Deutschland schreckt ab. Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
Markige Ansage des Kanzlers in Neu-Hardenberg, die natürlich vor allem im Zusammenhang mit den Sprengstoffdrohnen vom Leipziger Flughafen zu verstehen sind. In diesen Tagen will der Kanzler die Drahtzieher benennen und mitteilen, wie Deutschland reagieren wird. Viele Experten glauben, dass Russland hinter dem Vorfall steckt. Drohnen sind nämlich nicht nur Instrument hybrider Attacken, sondern auch Waffe im Ukraine-Krieg. Doch wie soll Deutschland auf diesen Vorfall reagieren? Genau darüber habe ich mit Roderich Kiesewetter gesprochen. Er ist CDU-Bundestagsabgeordneter und Experte für Sicherheit. Seine Einschätzung hören wir jetzt. Guten Morgen, Roderich Kiesewetter.
Hallo, ich grüße Sie, Frau Mösbauer.
Herr Kiesewetter, wir müssen über den Drohnenangriff in Leipzig sprechen. Da steht ja Russland bislang im Verdacht, auch weil das Muster anderen Vorfällen russischer hybrider Kriegsführung gleicht. Was spricht denn Ihrer Meinung nach dafür, dass Russland dahinter steckt?
Nun, es ist ein Muster. Wir sind ein Rechtsstaat und arbeiten nicht mit Anschuldigungen. Deswegen brauchen wir auch Zeit für die Aufklärung. Ich will zwei Aspekte ansprechen. Das eine ist, fast in derselben Woche vor 2 Jahren, Anfang August 2024, die Brände von DHL-Containern in Leipzig, in Vilnius und in London, alle verbunden mit der DHL-Firma, die in Leipzig ihren Sitz hat. Und da hat man nach einigen Monaten festgestellt, dass dieser Brand auf den russischen Militärnachrichtendienst zurückzuführen ist. Sorgfältige Recherche. Und man hat dabei DNA-Spuren gefunden, die zumindest nicht ausschließen, dass sie auch jetzt in vergleichbarer Form gefunden wurden. Das heißt, es gibt da gewisse Nähen. Der zweite Aspekt ist aus meiner Sicht aber gravierender. In der Woche, wo der vereitelte Anschlag stattfand, gab es auch einen Brand einer Munitionsfabrik in Bulgarien, einen Brand einer Munitionsfabrik in Italien und Ähnliches in Großbritannien. Und alle drei wurden von den Ländern Bulgarien, Italien und Großbritannien Russland zugeordnet nach sorgfältiger Recherche. Und deswegen passt es sehr stark ins Bild, weil ja die Unterstützung der Ukraine auch in Deutschland eine große Rolle spielt, dass Russland versucht, durch Verunsicherung und durch solche Anschläge die Unterstützungsbereitschaft gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu unterbinden oder auch zu beeinträchtigen.
Und was hören Sie denn jetzt mit Blick auf die Ermittlungen?
Die Ermittlungen sind ja abgeschlossen und ich will mir hier kein falsches Wissen anmaßen, aber aus meiner langjährigen Erfahrung und enger Kenntnis der Zusammenhänge wird sehr deutlich werden, dass die Verhaltensweisen in Richtung Russland weisen. Wichtig ist dabei aber auch, es besteht überhaupt keine Absicht von russischer Seite zuzugestehen, dass sie es waren. Lavrov hat sich verraten und hat gesagt, unmittelbar nach dem Anschlag, die Unterstützer der Ukraine müssen einen Preis bezahlen. Und auch ein AfD-Vertreter in Sachsen hat sich verraten, indem er sagte, das ist ja ganz eindeutig, wenn man die Ukraine unterstützt, muss man mit so etwas rechnen, sinngemäß wurde gesagt. Aber es gibt eben sehr früh schon den Hinweis der CIA, dass die Russen dahinter stehen. Und die Bundesrepublik ist sehr früh vom CIA entsprechend informiert worden. Aber wichtig ist, dass wir selber eigene Erkenntnisse haben. Und nicht umsonst werden jetzt unsere Nachrichtendienste befähigt, hier stärker wirken zu können. Das ist eine Entscheidung, die im Frühsommer getroffen wurde.
Wenn die CIA jetzt schon vor einigen Wochen ihre Erkenntnisse an die Bundesregierung weitergegeben hat, warum glauben Sie denn, hat es dann doch noch so lange jetzt angedauert, bis sich die Regierung jetzt dazu abschließend äußern will und wird?
Wenn es der Bundesregierung gelingt, sehr klar den Verursacher zuzuordnen, also ziemlich sicher Russland, dann kann man das ja nicht im Raum stehen lassen. Deswegen musste sich die Bundesregierung intern, natürlich auch mit Partnern, aber erst auch mal intern, abstimmen, was sind denn die Maßnahmen, die folgen. Denn die Bundesrepublik Deutschland war bisher gegenüber Russland extrem tolerant. Wir haben im letzten Jahr rund 1200 Drohnenereignisse über Deutschland gehabt, die man Russland zuordnen konnte, insbesondere Schiffen von der Nord- und der Ostsee, wo kritische Infrastrukturen von uns überflogen wurden, Maßnahmen dagegen gleich null. Wir schränken nicht, wie das beispielsweise unsere östlichen Nachbarn machen, die Bewegungsfreiheit sogenannter russischer Diplomaten ein. Wir bilden Taurus nicht aus, was ein starkes politisches Signal an Russland wäre. Ob wir Taurus liefern, ist eine andere Frage. Aber eben, um Russland zu zeigen, wir sind bereit, der Ukraine mehr zu helfen als in der Vergangenheit. Also da hat Deutschland einiges zu tun. Und unser Bundeskanzler hat ja auch eine Zeit lang Ende letzten Jahres bis in den Frühsommer hinein immer von der großen Kulturnation Russland gesprochen. Aber Putin hat ihm das nicht gedankt. Und deswegen ist es Zeit, diese Russland-Romantik aufzugeben und jetzt Maßnahmen zu treffen. Und die müssen abgestimmt sein und müssen wirksam sein. Und das braucht seine Zeit, gerade in Deutschland, das ja eher grundsätzlich sehr russlandfreundlich ist.
Was hören Sie denn, was man eben regierungsintern abgestimmt hat? Denn da hat der Kanzler am Sonntag im Sommerinterview ja auch gesagt, dass es inzwischen weitgehend Einigung darüber gibt, wie, Zitat, wir reagieren.
Ich höre nur aus Regierungskreisen, dass es nicht ausreichen wird, das russische Haus zu schließen oder die Schattenflotte zu kontrollieren. Und dann gehe ich davon aus, wenn das nicht ausreichend ist, dass man doch deutlich mehr Maßnahmen trifft. Ich hoffe nur, dass es nicht bei der Schließung des russischen Hauses und der Einbestellung des Botschafters bleibt, sondern dass wir sehr klug Maßnahmen treffen, die auch Russland zeigen, dass sie nicht weiter gegen uns eskalieren dürfen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Regierung hat sich diese Zeit genommen, um eben intern abzustimmen, wie man darauf reagiert, um das nicht einfach so stehen zu lassen, wenn man dann Russland auch öffentlich einmal klar beschuldigt. Möglicherweise gibt es da keine Alternative, aber ist das Problem nicht auch, dass dadurch so eine Art Vakuum entstanden ist, also dass man etwas angekündigt hat, aber gleichzeitig erstmal offen gelassen hat, was man jetzt konkret weiß und was dann kommen wird? Sehen Sie da irgendwie eine Problematik?
Naja, diese Problematik, wenn Sie die so nennen wollen, zeigt ja die Bundesregierung schon seit Amtsübernahme, indem Ankündigungen, beispielsweise furchtbare Angriffe auf Kiew, mit Ultimaten versehen wurden und am Ende das ein sowieso schon vorgesehenes Sanktionspaket war, das dann die Konsequenz war. Und alle haben gehofft, die Taurus-Ausbildung beginnt wenigstens oder die Bewegungsfreiheit russischer Diplomaten wird eingeschränkt oder die Schattenflotte auf Versicherungsschutz zum Beispiel kontrolliert. Also diese Problematik gab es schon eher, aber sie legen den Finger in die Wunde, dass wir unmittelbar vor den Landtagswahlen im Osten uns scheuen, Ross und Reiter zu benennen, hat auch damit zu tun, dass manche in der Bundesregierung und nicht nur dort glauben, würden wir das machen, würden die Leute in Ostdeutschland, in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern glauben, dass es ein Russland-Bashing ist. Ich bin sehr fest der Auffassung, nach all meinen Wahlkampfauftritten beziehungsweise Gesprächsrunden in Bitterfeld, in Leipzig, in Dresden, in Magdeburg, in Erfurt und in Halle, dass die Leute viel weiter sind als das politische Berlin und dass sie schon Klartext wollen. Und wir werden ja die politische Auseinandersetzung nur dann gewinnen, wenn wir uns auch positionieren und nicht, wie Sie das auch eben sehr klar angesprochen haben, den Raum dem Gegner überlassen. Und der Gegner ist in dem Fall Russland und seine Erfüllungsgehilfen wie AfD oder BSW.
Da sprechen Sie ja jetzt genau eine Politikerfraktion an, die aus deren Kreisen jetzt auch schon wieder gewarnt wird, dass wenn die Bundesregierung jetzt Gegenmaßnahmen ergreift, dass das zur möglichen Eskalation führen könnte. Warum glauben Sie, ist das genau die falsche Reaktion, also jetzt eher so wieder gegenüber Putin und Russland zu beschwichtigen und möglichst die Füße stillzuhalten?
Ich habe ja vorhin auch angedeutet, dass Russland im letzten Jahr rund 1200 Drohnenüberflüge verursacht hat, die wir nachweisen konnten. Und jetzt ist erstmals ein Drohnenflug mit Sprengstoff gewesen, mit 800 Gramm, doppelt so viel, wie die Lockerbie-Attentäter 1988 zu einem Flugzeugabsturz gebraucht haben. Das war damals der Iran. Das heißt also, Russland eskaliert immer weiter, weil wir sie haben gewähren lassen. Deshalb müssen wir uns wehren in dem Sinne, dass wir das aufklären, dass wir das öffentlich sagen und auch unsere Ukraine-Unterstützung stärker der Öffentlichkeit erläutern und vielleicht auch verbessern, indem wir mehr weitreichende Waffen liefern und die Ukraine befähigen, Russland auch auf dem eigenen Territorium besser anzugreifen, insbesondere was die Produktionsstätten von Raketen angeht oder die Abschussrampen von Raketen. Das habe ich bereits mit Pistorius 2023 gefordert, der damals sagte, es ist das Normalste der Welt, dass der Angegriffene den Krieg auf das Gebiet des Aggressors hin vorttragen kann. Und ich habe gesagt, die Ukraine muss befähigt werden, den Krieg nach Russland zu tragen. Das macht sie seit 2 Jahren und das auch mit relativ großem Erfolg, aber das vor allen Dingen mit eigenen Mitteln. Und Putin sieht, dass er militärisch gegen die Ukraine nicht vorangehen kann und eskaliert gegen zivile Einrichtungen, Wasserwerke, Kirchen, Krankenhäuser brutal und auch bei uns. Und Russland eskaliert immer weiter und wir versuchen, das zu beschwichtigen. Und damit sieht Russland wie so ein Frosch, der in einem immer heißer werdenden Wasser ist und plötzlich merkt, dass er nur noch zur Speise taugt und sich nicht mehr bewegen kann, dass Russland unser Entgegenkommen, unsere Zurückhaltung gnadenlos ausnutzt. Und da ist eben diese hybride Kriegsführung, dieser Staatsterrorismus auf europäischem Boden, auf deutschem Boden nicht mehr hinnehmbar. Wir wissen aber auch, dass AfD und BSW sehr viele russische Narrative Kreml verbreiten, dass BSW auch in enger Abstimmung mit Moskau gegründet wurde und dass die AfD eben ständig russlandnahe Narrative vertritt und teilweise auch Fragen im Bundestag stellt, die 1:1 aus der russischen Botschaft stammen können. Also wir müssen hier sehr arg aufpassen, dass wir nicht in der Selbstabschreckung uns rote Linien ziehen, die dann zum roten Teppich für Putin werden.
Und gleichzeitig, indem wir versuchen, Putin jetzt stärker abzuschrecken, indem die Bundesregierung möglicherweise ein umfassendes Paket an Gegenmaßnahmen auf den Weg bringt, womit ist dann zu rechnen, wiederum als Gegenreaktion oder Antwort aus Moskau?
Also ich kann nur davor warnen zu glauben, dass wir, wenn wir jetzt Maßnahmen treffen, Russland schlimmer reagiert. Sie hätten sowieso schlimmer reagiert und eskaliert, weil sie glauben, dass wir leichter zu bezwingen sind. Und wenn wir aufhören, die Ukraine zu unterstützen, dann fällt ihnen die Ukraine in den Schoß. Und dieses Kalkül Putins darf nicht aufgehen. Im Gegenteil, wenn wir den Druck auf Russland, insbesondere ökonomisch, erhöhen, dann wird die Unzufriedenheit in der russischen Bevölkerung steigen und der Druck auf Putin endlich einzulenken. Er wird nicht einlenken, indem wir immer weniger tun.
Damit sage ich vielen Dank, Roderich Kiesewetter.
Danke, Frau Müßbauer, für Ihre spannenden Fragen und die Einladung.
Was macht einen echten Unternehmer aus? Das haben wir Daniel Kraus gefragt, Mitgründer von Flix, dem globalen Unternehmen für Bus- und Zugreisen.
Ein Unternehmerleben ist für mich Work-Life-Blending. Die ultimative Entscheidung, um Unternehmerin oder Unternehmer zu sein oder zu werden, ist, möchte ich mein Leben mit meiner Tätigkeit, der Arbeit, sagen viele, verbinden. Nur wenn ich das möchte, wenn ich sage, das ist eine Berufung, nicht nur ein Job, dann bin ich richtig.
Die Geschichte von Flix ist eine Erfolgsstory. Über 500 Millionen Fahrgäste hat die Firma seit Gründung schon transportiert, in über 40 Ländern auf der ganzen Welt. Auf unserem Mittelstandsgipfel MyWay erzählt Daniel Kraus auf der Bühne vom Reisebusiness und wie digitale Transformation aussehen kann. 2 Tage dauert die MyWay, am 23. und 24. September im Berliner Westhafen. Auch andere spannende Speaker kommen. Die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, der Digitalminister Carsten Wildberger, Chelsea-Speaker spricht mit Sigmar Gabriel über Weltpolitik und Henrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen stellt sich meinen Fragen. Alle Infos und wie Sie an die Tickets kommen, das alles in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das berichtet ab 5 Uhr der neue Pioneer-Podcast Frontrunners. Sie hören unter anderem die wichtigsten Schlagzeilen der internationalen Wirtschaftsmedien, präsentiert von Gabor Steingarts Stimmzwilling.
The Pioneer Frontrunners, das 5 a.m. Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Die Financial Times berichtet heute auf der Titelseite ihrer Printausgabe, dass Beratungsfirmen weltweit unter Druck geraten, weil ihre Kunden mit Hilfe von KI kräftig bei IT-Ausgaben sparen wollen. Für deutsche und europäische Anleger ist der SAP-Bezug der spannendste Punkt. Der Konzern verspricht, dass Kunden dank eingebauter KI-Funktionen die Kosten für externe Berater bei SAP-Einführungen um bis zu 50% senken können. Auch bei Bayer, mitten in einer 6-jährigen SAP-Umstellung, unterstützen inzwischen 30 KI-Agenten Programmierung und Tests, damit künftig deutlich weniger externe Berater gebraucht werden. Am Aktienmarkt ist die Sorge um das Geschäftsmodell der Berater schon eingepreist. Capgemini-Aktien haben in diesem Jahr 31% verloren, Accenture 27%, nachdem reihenweise Kunden ihre IT-Projekte verschoben hatten. Das Wall Street Journal berichtet in seiner heutigen Titelgeschichte über eine neue, gefährliche Allianz zwischen der jemenitischen Houthi-Miliz und der somalischen Al-Qaida-Gruppe Al-Shabaab. Für europäische Anleger zählt vor allem der Golf von Aden. Weil die Straße von Hormus weitgehend blockiert ist, sollte der Golf von Aden eigentlich als Ausweichroute dienen. Die Houthis torpedieren das. Mit dem neuen Bündnis gewinnen sie nun zusätzlich einen Stützpunkt auf somalischer Seite der Meerenge. Für die Märkte heißt das, ein weiterer, wichtiger Nadelöhrpunkt des Welthandels gerät unter Druck. Mit Folgen für Ölpreisrisikoaufschläge, Frachtraten und Versicherungskosten für Reedereien.
Den Frontrunners Podcast hören Sie auf thepioneer.de und bei Spotify sowie Apple Podcasts. Viel Spaß dabei.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass in Kalifornien am Wochenende ein Festival mit ausschließlich weiblichen Acts stattgefunden hat. Die Popsängerin und Grammy-Preisträgerin Olivia Rodrigo hat am Samstag im kalifornischen Irvine ihr Debüt-Festival Daisy Chain Fields aus dem Boden gestampft, benannt nach Gänseblümchenketten. Das Motto des Festivals: Von Frauen für Frauen. Das Line-Up war 100% weiblich. Und das ganz selbstbewusst. Geboten wurde ein wahres Feuerwerk an musikalischer Girlpower. Mit dabei Punk-Urgestein Bikini Kill. Die 90er-Jahre-Legende Alanis Morissette war auch dabei. Die Stars der Gen Z ebenfalls, zum Beispiel Chappelle Roan. Die Einnahmen gehen an 10 gemeinnützige Organisationen, die sich alle für Mädchen und Frauen engagieren. Und bei insgesamt 45.000 Besucherinnen wurde natürlich ordentlich was in die Kasse gespült. Insgesamt 10 Millionen Dollar kamen zusammen. Für die größte Überraschung sorgte Milliardärin Melinda French Gates, Philanthropin und Ex-Frau von Microsoft-Gründer Bill Gates. Sie hat die Einnahmen kurzerhand verdoppelt, also nochmal 10 Millionen draufgelegt. Olivia Rodrigo war ganz happy.
Melinda is one of the most inspiring women I've ever met. She's devoted her life to empowering women and girls that might have otherwise been forgotten. And I'm totally floored, because as well as being in attendance here tonight, she's pledged to double every dollar that we made here today, bringing the grand total of funds being donated to
20 Millionen Dollar an Organisationen, die sich für Mütter- und Kindergesundheit, wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen und den Schutz vor häuslicher Gewalt einsetzen. Dabei kann Olivia Rodrigo nicht nur erfolgreich Geld sammeln, sondern auch phänomenal singen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen spendablen Start in diesen neuen Tag voller Zuversicht. Ihre Carina Mössbauer.